ARD.
Und dazu begrüßt ihr heute Jochen Marmit. Einen schönen Sonntag wünsche ich. Heute ist Zieleinfahrt, natürlich in Paris, auf den Champs-Élysées. Es geht um die letzte Etappe und die letzten Feinheiten bei der Tour de France in diesem Jahr, dem wohl bekanntesten Radrennen auf diesem Planeten. Und wir haben uns gedacht, machen wir doch mit Ihnen auch mal eine Tour de France. Vom Saarland aus ist das ja praktisch nur ein Katzensprung, durchaus auch beliebt. Aber wir machen das im ganzen Land mit dem Rad und einem Buch, das sich genau darum dreht, eine Tour durch Frankreich, zusammen mit dem Journalisten, Autor und Radfahrer Jean-Marie Magro. Der hat eine solche Tour gemacht. Als rasender Reporter, kann man sagen, unterwegs durch Frankreichs Städte, Dörfer und Landschaften, unterwegs zu den Menschen dieses facettenreichen Landes. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Radatouille. Klein bisschen angelehnt auch an den beliebten Trickfilm, der ja ähnlich klingt. Und die umfangreiche französische Küche, die ihn natürlich auch begleitet hat. Jean-Marie Magro ist heute in München zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen. Bonjour, Monsieur Magro.
Bonjour, Monsieur Marmit.
Frankreich, mon amour, das hat bei Ihnen ja familiäre Gründe, aber wie kommt man denn auf die Idee, dann gleich eine ganze Tour de France zu machen?
Also für mich ist der Rennradsport etwas, mit dem ich aufgewachsen bin, seit ich ein kleines Kind bin. Ich schreibe auch über das erste richtig tolle Rennrad, das mir meine Mutter gekauft hat, als ich 11 Jahre alt war. Das war der Sommer 2003 und ein gewisser Jan Ullrich fuhr da vorne mit und ärgerte Lance Armstrong bei der Tour de France. Und da hatte ich dann eben auch ein Bianchi-Rennrad bekommen und seitdem hat mich dieser Sport eigentlich nie richtig losgelassen. Und also irgendwann dachte ich mir, entweder möchte ich selbst eine Tour de France fahren oder schlau darüber reden. Und nun ist mir sozusagen geglückt, beides zusammen in einem Buch zu machen.
Aber das macht man ja dann nicht so rein zufällig, weil man jetzt mal 2-3 Wochen Zeit hat, sondern man muss sich auch vorbereiten.
Ja, natürlich. Also ich bin seit Jahren eben in diesem Sport drin und trainiere auch sehr viel. Also mache mehrere Ausfahrten in der Woche oder trainiere eben zu Hause auf der Rolle, wenn es die kälteren Jahreszeiten sind. Und ich habe eigentlich so richtig damit angefangen im Dezember. Also im Mai bin ich gefahren damals und im Dezember habe ich aber schon angefangen, quasi einen Trainingsplan aufzustellen. Dann war ich im Februar und März dann in Marokko und habe dort für die ARD vertreten. Und da ist es ein bisschen schwieriger mit dem Rennradfahren in Marokko. Da musste ich mir dann ein Fitnessstudio buchen, wo ich dann jeden Abend nach der Arbeit hingefahren bin und dann eben mich also wirklich kiloweise Schweiß ausgesondert habe. Dann und da haben auch alle Marokkaner ein bisschen geschaut.
Was macht der da?
Und dann im April, also einen Monat bevor die Tour dann losging, bin ich in die Vogesen gefahren und habe dort dann eben so ziemlich alle großen Berge erprobt, die es da gab.
Also dann schon mal ein klein bisschen für die Strapazen und auch die vielen Pässe, die nachher noch gefolgt sind, schon mal geübt. Schon mal eine Frage, die Martin Rees, unser Hörer, an dieser Stelle schon geschickt hat, wie Sie sich nun vorbereitet haben. War das denn praktisch eine sportmedizinische Vorbereitung auch oder haben Sie gesagt, naja, ich mache das so, wie ich das immer mache, nur ein bisschen mehr?
Eher das Zweitere. Also ich habe jetzt nicht einen Sportmediziner davor aufgesucht und mir dann auch mal das Herz checken lassen oder sowas. Das habe ich dann nach der Tour gemacht, ob da alles in Ordnung ist, war auch so. Mhm. Aber ich habe mich zum Beispiel auch sporternährungstechnisch doch ein bisschen beraten lassen. Also da eben eine Sporternährungsberaterin mal aufgesucht, die hat mir dann eben gesagt, wie viel Kohlenhydrate man dann so eigentlich in einer Stunde sich zuführen sollte, wie viele Shakes und wie viele Sportgetränke man eben so zu sich nehmen sollte, ob vor, während oder nach der Tour. Ich habe mich da nicht immer ganz genau dran gehalten. Also ich habe da jetzt auch zwar einen Begleiter gehabt, aber der hat auch nicht so die ganze Zeit ständig drauf aufgepasst, hat er jetzt seine 80 Gramm pro Stunde oder nicht. Das machen die bei der Tour de France dann doch etwas professioneller als ich. Croissant war möglich, genau. Ich habe auch am Ende des abends nicht die Nudeln gewogen, wie die Profis, sondern ich habe das dann schon auch so nach dem gestaltet, wie ich mich gefühlt habe. Ja.
Also so eine Tour de France mit dem Rad zu machen, ist kein Spaß, in Anführungszeichen. Bei Ihnen liest sich das natürlich schon, als ob es auch ein bisschen Spaß gemacht hätte, gehe ich jetzt mal davon aus. Aber die Frage, die dahinter steht, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die das mal planen, man muss sich schon vorbereiten. Also es ist jetzt dieses Losfahren und dann mal gucken, wie es wird. Würden Sie dazu raten?
Nein, ich würde schon dazu raten, dass man sich gehörig, vor allem sportlich darauf vorbereiten sollte, dass man vor allem auch seinen eigenen Körper kennen sollte, auch wissen sollte, wo die Grenzen liegen. Das ist mir auch auf der Tour öfter mal aufgefallen. Also es gab auch mal einen Tag in Hochsavoyen, also da sind wir den Grand Colombier hochgefahren von einer Seite, wo es dann eben auch mal 25% Steigung zwischendurch hat. Und das hat mir so den Zahn gezogen, dass ich danach, also es gab eigentlich nur noch eine Abfahrt und ein etwas welligeres Terrain zu einem Freund nach Rumilly. Das liegt zwischen dem Lac d'Annecy und dem Lac de Bourget. Und eigentlich ist das etwas, was ich normalerweise spielerisch leicht jeden Tag fahren könnte. Und da war es dann eben so, dass ich irgendwann eben meinem Begleiter Peter, das ist mein Fahrradmechaniker aus München, der mich im Auto nebenher begleitet hat, dass ich dem gesagt habe, du, ich steige jetzt zu dir ein, diese 20 letzten Kilometer packe ich nicht. Und das ist eben so etwas, das muss jeder für sich mal rausfinden, wo da so die Grenzen liegen. Und da muss man dann eben auch auf dem Körper hören, weil ansonsten ist es dann halt ganz schnell mal vorbei.
Also 25%, nur um das nochmal ins Bild zu führen, das ist eigentlich senkrecht nach oben.
Ja, genau. Also für mich zumindest. Also es gibt da eben einen Abschnitt in diesem Berg, der heißt nur Le Mur, die Mauer. Und da geht es dann eben 400 Meter Distanz, aber 75 Höhenmeter. Also 75 Meter Höhe gewinnt man in 400 Metern. Und das ist einfach endlos. Ja, also vor allem, wenn Sie davor schon 100 Kilometer und über 2000 Höhenmeter in den Beinen haben. An dem Tag und von den zwei Wochen davor wollen wir gar nicht reden. Also da habe ich nichts mehr gesehen. Das war eine außerkörperliche Erfahrung und ich wusste eigentlich gar nicht, warum die Beine weiter treten. Sie taten es irgendwie.
Die Beine von Jean-Marie Magro. Heute Thema unter anderem hier bei Fragen an den Autor mit seinem Buch Ratatouille. Meine Tour de France zu Burgund, Baguette und Banlieues. Das ist unser Buch heute. Fragen an Jean-Marie Magro. Er hat Frankreich erkundet. Wir wollen natürlich nicht nur über das Radfahren sprechen, aber das ist doch ein Fokus heute, sondern auch über die Menschen, die Sie da getroffen haben und was sie bewegt, vor allen Dingen. Aber ganz ehrlich, wo ist die Frankreich-Karte in Ihrem Buch? Das ist meine erste wirklich harte Frage an der Stelle. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Da gibt's ein Buch über eine Tour de France und es gibt keine Frankreich-Karte drin. Ich weiß, Sie können nichts dafür.
Sie treffen einen sehr wunden Punkt. Also Sie sind wirklich auch nicht der Erste, der mich drauf anspricht, sondern ich würde schätzen, der Zehnte. Ich habe es beim Verlag angemerkt, ob man nicht vielleicht in die nächste Auflage dann eine Karte reinnehmen kann. Ich warte noch auf Rückmeldung.
Fassen wir es doch an der Stelle mal genau so zusammen, dass wir wissen, der Umfang der Tour, also ganz kurz, wo sind Sie oder wie lange sind Sie rumgefahren und ja, einfach so die Daten vielleicht mal.
Ja, also ich bin 21 Etappen gefahren, genauso wie die Profis auch und 3000 Kilometer, also es wird dann ja eben immer gefragt, wie lang dauert das? 21 und zwei Ruhetage, also 3,5 Wochen war ich unterwegs und der Unterschied zur Tour de France, die wir heute eben im Fernsehen ankommen sehen, ist, die kommt ja immer in Paris an. Und ich habe es genau umgekehrt gestaltet. Ich bin in Paris gestartet und bin dann sozusagen in den Rest des Landes gefahren, der sonst immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird oder ich weiß auch nicht, was da der richtige Ausdruck ist. Jedenfalls von Paris aus in den Norden zu den Stiess, nach Roubaix, dann über die Normandie, den Mont Saint-Michel kennen da vielleicht einige, dann über die Bretagne, dann runter in den Süden über Cognac bis runter ins Baskenland, dann von den Pyrenäen aus ins Zentralmassiv und dann wieder in die Alpen und schließlich in die Provence, wo meine Großeltern und mein Vater herkommen.
Also eine Tour de France mit ganz bestimmten Schwerpunkten. Frage, die Brigitte Ziegler gerade geschickt hat, vielen Dank dafür. Mussten Sie immer auf Straßen fahren? Mussten? Fragezeichen. Oder gab es auch Radwege?
Ich musste meistens auf Straßen fahren. Also die Radwege waren wirklich sehr, sehr vereinzelt. Da ist Frankreich nicht ganz so ausgebaut, wobei es natürlich auch dadurch bedingt war, dass mich eben der Peter im Auto begleitet hat, dass ich jetzt nicht die tollen Radwege entlang des Atlantiks zum Beispiel benutzen kann. Es gibt sehr, sehr schöne Radwege. Das bin ich dann eben auch mal auf dem Trekkingrad ein bisschen abgefahren, die sogenannte Velodyssee. Und da fahren sie einfach die ganze Zeit nur an der Atlantikküste entlang. Und das geht bis nach, also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn sie wollen, sogar bis nach Lissabon. Also das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Ich habe es damals nur von der Bretagne bis Lacanau-Ossillon, das liegt auf der Höhe von Bordeaux, gemacht.
Sie haben vorhin schon Peter erwähnt, den wollen wir an dieser Stelle mal einführen. Das ist der Mann, der immer hinter Ihnen hergefahren ist. Geduldig, ja. Zum Teil auch im ersten Gang, wie ich gelesen habe, weil logischerweise, wenn es 25% nach oben geht, ist jedes Auto schneller. Wer ist Peter und wie haben Sie das jetzt organisiert?
Peter ist mein Fahrradmechaniker, der einen Laden hier in München hat und den ich seit einigen Jahren kenne. Und der ist so ein ständiger Begleiter sozusagen im Leben eines Menschen wie mir, der eben sehr viel Fahrrad fährt und der immer irgendwelche Wehwehchen hat, die Kette, die dann irgendwie mal schlapp macht oder irgendeinen Zahnkranz, der ausgetauscht werden muss. Und mit dem habe ich vor Jahren schon mal besprochen, ich würde gern mal eine Tour de France fahren. Und dann meinte er, da bin ich dabei. Und dann haben wir das eben jahrelang nicht aus den Augen verloren. Wir wollten eigentlich mal einen Dokumentarfilm machen. Das ist dann aus unterschiedlichen Gründen, vor allem finanziellen, gescheitert. Und irgendwann dachte ich mir dann, warum machst du nicht eigentlich einen Pitch für ein Buch? Und so kam es dann sehr schnell dazu, dass wir eben dieses Projekt dann als Buch in Angriff genommen haben.
Also der ist mit einem Auto hinter Ihnen hergefahren und hat natürlich die einzelnen Etappen mit Ihnen, auch die Zwischenfahrten dann im Auto gemacht.
Ja.
Braucht man so jemanden unbedingt, wenn man eine große Radtour nach Frankreich macht? Ich meine, das ist ja Luxus.
Das ist absoluter Luxus. Ich würde jetzt mal sagen, wenn Sie beliebig viel Zeit haben, dann brauchen Sie den nicht. Und wenn Sie sich vor allem auch selbst um Ihr Fahrrad kümmern können. Also ich kann zwar die grundlegenden Dinge, aber es gibt auch so manche Sachen, wenn dann eben irgendetwas feinjustiert werden muss, wo ich sehr dankbar bin, dass er da war. Aber im Grundsatz brauchen sie ihn eigentlich nicht. Aber für mein Projekt war es jetzt einfach so, wir haben uns eben dieses Ziel gesetzt, eine richtige Tour de France zu fahren. 21 Etappen, 3000 Kilometer. Und dann müssen sie eben, wenn sie auch große Teile des Landes sehen wollen, brauchen sie dann eben schon auch mal ein Auto oder irgendein anderes Transportmittel, um auch größere Transfers zu machen. Also 3000 Kilometer sind zwar viel, aber Frankreich ist 1,5 mal so groß wie Deutschland von der Fläche her. Und da stoßen sie dann eben auch ganz schnell mal an ihre Grenzen. Also entweder fahren sie dann halt wesentlich länger oder sie legen halt dann eben größere Transfers mit dem Auto zurück.
Welcher Ort oder welche Region hat den Autor persönlich am stärksten begeistert und warum?
Da gibt es verschiedene, also wenn ich jetzt einen Ort rauspicken müsste, dann ist es der Nationalpark Mercantour, der liegt nördlich von Nizza und beginnt eigentlich im Norden bei Barcelonnette und das sind eben diese südlichen mediterranen Alpen und das ist eine unfassbare Schönheit, die sich da einem darbietet. Es gibt dann eben auch diese großen roten Hügel, die so ein bisschen wie Ameisenkolonien aussehen, deswegen wird da auch der Ort so das Colorado von Nizza genannt und das hat mich unfassbar beeindruckt. Aber es gibt auch sehr, sehr schöne Orte im Zentralmassiv, also im Cantal, die Vulkanhügelketten oder eben auch das Baskenland fand ich wahnsinnig schön. Da haben sie dann alles zwischen Meer und Bergen, also unfassbare Schönheit, die sich einem in Frankreich darbietet.
Also landschaftlich vor allen Dingen natürlich sehr, sehr reizvoll und sehr abwechslungsreich Frankreich. Stadt und Land auch ein ganz großes Thema in Frankreich. Die Unterschiede, Frankreich ist eben nicht nur Paris.
Genau, also Stadt und Land ist ein sehr, sehr großes Thema und ich würde eben sagen, dadurch, dass Frankreich ein so starker Zentralstaat ist, ist es vor allem eigentlich der Rest des Landes sozusagen, also La France profonde oder La France périphérique oder wie man es auch nennen mag. Es gibt auch andere, die sagen La France authentique, das authentische Frankreich, gegen Paris. Also Paris ist einfach wie ein Magnet, der so ein bisschen alles an sich zieht. Die großen Medien, die großen Unternehmen, die klugen Köpfe. Fast die Hälfte aller jungen Menschen, die einen Masterabschluss machen, egal wo sie studiert haben, finden ihren ersten Job in der Ile-de-France, also Paris und unmittelbare Umgebung. Da gibt es eben auch sehr starke Ressentiments gegenüber Parisern, wenn die dann zum Beispiel mal bei uns in der Provence ihren Urlaub gemacht haben.
Er ist nicht nur Radfahrer, Sie merken es schon, er ist auch Journalist. Jean-Marie Macro heute zu Gast bei SR Kultur, Fragen an den Autor. Sie sind natürlich auch zu den Menschen gefahren, haben auch Termine für Gespräche, Interviews abgemacht. Im Umfeld, sage ich jetzt mal, oder wen Sie eben gerade getroffen haben. Und dann spricht man ja über das Leben auch. Wie geht's euch eigentlich, als Sie, beginnen wir mal mit dem Norden Frankreichs, dort dann von Paris kommend unterwegs waren. Früher stand das Ganze für Stahl und für Glas und für Textil. Industrie. Wie sieht's dort heute aus? Nehmen wir doch mal den Bereich im Norden. Bei den Stiés ist natürlich auch sehr, sehr bekannt, dieser Begriff. Ist das so dieses Gegensatzpaar, wo sich da ganz klar rausbildet zwischen eben dem in Anführungszeichen armen Norden und den reichen Städten?
Ja, das ist schon sehr auffällig. Das ist im Norden eben sehr viele, also sehr viele Orte gibt, wo man eigentlich nur noch Industrieruinen sieht. Wo es zum Beispiel mal alte Kohlebergbauten gab, die aber stillgelegt sind. Dass es da eben auch eine große Enttäuschung gibt der vergangenen Jahrzehnte, dass man ja früher eigentlich eine sehr reiche Region war und inzwischen dann eigentlich komplett zurückgefallen ist. Das bietet sich einem eben da, wenn man dann wirklich viele Kilometer durch diese Orte, durch diese kleinen Dörfer vor allem fährt, dass da eigentlich nichts mehr steht. Also alte Cafés oder Restaurants, Bäckereien, Metzger gibt es eigentlich kaum mehr, sondern es gibt dann eher so eben diese großen Supermarktketten, die man dann alle 20 Kilometer auf den großen Departementalstraßen an der Seite sieht. Und da gab es eben so einen ganz großen Drain, sage ich einmal, weg von diesen kleinen Orten hin zu diesen Großarbeitgebern. Und von der Industrie, wie ich schon gesagt habe, braucht man eigentlich gar nicht mehr reden. Es gibt solche Wiederbelebungsmaßnahmen. Also wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass neue Batteriefabriken gebaut werden sollen für die Elektroautos, da hat der französische Staat, allen voran Emmanuel Macron, sehr viel daran gesetzt, dass da eben auch in dieser Batteriewelle, haben sie es dann genannt, da eben große Fabriken entstehen. Die Frage ist halt eben nur, wann treten da die Erfolge ein und ob dann nicht sogar später, falls der Rassemblement National an die Macht kommen sollte, sie davon profitieren könnten.
Sie haben so einen schönen Begriff, das fällt natürlich jedem auf, irgendwann mal, weil überall stehen Pizzaautomaten rum. eigentlich der letzte Treffpunkt, wo es noch was zu essen gibt, aber eben ohne Menschen. Es sind nur Automaten. Also Pizzaautomaten-Tristesse ist vielleicht so ein Bild, das steht schon sehr stark für dieses ländliche oder auch dörfliche Frankreich.
Ja, und gleichzeitig sind aber so freundliche Menschen wie sonst nirgendwo, würde ich sagen, in Frankreich, mir in Nordfrankreich bei den Stiés begegnet, die das alles eben auch mit, ich bin da eben sehr viel auf so großen Departementalstraßen gefahren und hinter mir haben sich dann teilweise die Autos gestaut und ich dachte mir, oh mein Gott, die werden mich jetzt alle anhupen und mich von der Straße drängen wollen. Aber ganz im Gegenteil, also die sind dann langsam an mir vorbeigefahren, haben mich teilweise angefeuert und mir den Daumen gezeigt, dass das toll ist, dass ich hier mit dem Rennrad durchfahre. Oder eben auch eine Begegnung in einer Bäckerei. Also die Leute sind dort zum Beispiel auch sehr stolz auf diesen Film Willkommen bei den Stieß, der ja auch von einem Einheimischen gedreht wurde und von ihm Regie geführt wurde, von Danny Boone. Da haben sie mir dann eben gesagt, weißt du, im Norden ist es wirklich toll und es regnet auch nur zweimal im Jahr, nur leider eben jeweils 6 Monate. Und das ist so ein Humor, der mir tatsächlich sehr gefällt. Aber klar, also es ist nicht das ökonomisch prosperierende Gebiet Frankreichs der vergangenen Jahrzehnte, sondern eher ganz im Gegenteil, dass man einmal durch den Kohlebergbau vor Jahrzehnten schon mal alles verloren hat. Also die ganzen Kohlebergbauten sind stillgelegt worden. Und dann haben sich dort eigentlich Automobilindustrie, hat sich dort angesiedelt. Und jetzt befürchtet man, dass man wieder alles verlieren wird, weil eben die Verbrenner nicht mehr nachgefragt werden sollen in den kommenden Jahren.
Wenn man dann auf die andere Seite Frankreichs springt, nämlich in den Süden nach Toulouse und den Begriff Airbus in den Raum führt, dann hat man sozusagen ein Gegenbeispiel. Mhm. Auch das gibt es natürlich in Frankreich, dass eine ganz besondere Wertschöpfung, in dem Sinne Airbus und das ganze Umfeld, eine Stadt und das Umfeld völlig verändert hat. Also auch diese Geschichten bietet natürlich so eine Tour de France.
Richtig. Also Airbus ist ein sehr gutes Beispiel für die französische Wirtschaft. Weil Airbus ja vor allem auch staatlich in den ersten Jahrzehnten am Leben gehalten wurde und es eben sozusagen so ein National Champion ist, wie die Ökonomen sagen, der eben auch in Anführungsstrichen künstlich staatlich erzeugt wurde, aber heute eben größter Flugzeugbauer der Welt, auch wegen kriselndem Boeing-Geschäft, aber eben eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Nur muss man an der Stelle eben auch sagen, dass in Toulouse oder beziehungsweise in Frankreich, ich glaube, 48.000 Menschen für Airbus arbeiten und es sind dreimal so viele, die allein für die große Supermarktkette Intermarché arbeiten. Und das zeigt dann eben auch so, sage ich mal, das Mismatch, dass Frankreich sozusagen immer weniger Produzent ist, sondern mehr und mehr vom Konsum eigentlich lebt. Und dass eben diese Industriequote in Frankreich wesentlich geringer ist als bei uns in Deutschland. Also wenn wir in Deutschland von Deindustrialisierung sprechen, dann ist das eigentlich eher immer ein Drohszenario, zumindest bisher. In Frankreich aber sieht man das sehr, sehr stark heute schon.
Jean-Marie Macro zu Gast heute bei SR Kultur mit seinem Buch Radatour hier bei Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
Ja, guten Morgen. Meine Frage an den Autor wäre, wie sicher ist man auf französischen öffentlichen Straßen mit dem Fahrrad unterwegs? Wie rücksichtsvoll verhalten sich die Autofahrer oder eben auch nicht? Vielen Dank.
Ja, schön wieder eine Fahrradfrage zu haben. Ich würde sagen, also meistens kam ich eigentlich wunderbar aus mit den Autofahrern. Die haben meistens Platz gelassen. Ich habe aber auch eher ruhige Straßen gehabt. Also während meiner ganzen Tour de France gab es eigentlich nur einen Tag, der wirklich beschwerlich war. Und das war eben ausgerechnet in der Provence, als wir dann zwischen Nizza und Cannes unterwegs waren. Da sind wir dann zum Glück irgendwann nach Norden abgebogen. Aber das war wirklich fürchterlich. Ansonsten kamen wir ganz gut aus und das, was eher problematisch war, war der Zustand der Straßen häufig. Da gab es auch eine nette Anekdote von jemandem, der mir unterwegs gesagt hat, weißt du, früher war es so, dass die Straßen in einem schlechten Zustand waren. Da war vorne ein Schild, an dem stand, es gibt Arbeiten. Und dann hat man tatsächlich auch Leute gesehen, die dann den Zement angerührt haben und die Straße gespachtelt haben. Und heute steht einfach nur noch ein Schild vorne dran, auf dem steht Chaussée en mauvais état, also die Oberfläche ist in einem schlechten Zustand und da ändert sich auch nichts daran. Und das ist so ein Bild für viele Franzosen, wie es in ihrem Land heutzutage aussieht.
Immerhin weiß man, was man bekommt, wenn man dieses Schild dann sieht. Auch nett die Frage von Gabriele Jeck. Sie, Herr Macro, hat rausgehört, dass Sie im östlichen Frankreich, also unserer direkten Nachbarregion, nicht gefahren sind. Sie will wissen, warum nicht.
Na, das stimmt nicht. Also auf der offiziellen Macro-Route ist der Osten sozusagen ausgespart. Aber ich hatte ja, wie vorhin schon gesagt, mein Trainingslager im Monat, bevor die Tour losging, in den Vogesen und im Elsass. Und da bespreche ich dann eben im Prolog diese Region, die es natürlich auch wert ist, besucht zu werden.
Aber Lothringen ist dann trotzdem nicht dabei. Aber das sind Feinheiten. Es gibt also keinen speziellen Grund.
Ja, tatsächlich gibt es, nee, es gibt keinen speziellen Grund. Und tatsächlich gab es auch schon Beschwerden, dass ich die Champagne ausgelassen hätte. Ja, es gibt überall tolle Regionen in Frankreich und irgendwo muss man Abstriche machen.
Eine weitere Frage.
Ja, guten Morgen. Ich habe einen Klassenkameraden, der ist vor Jahren auf einem Liegerad bis nach Santiago de Compostela gefahren und hat unterschiedliche Erlebnisse gehabt, zum Beispiel auch entlang von Straßen, wo es halt doch sehr problematisch ist, mit dem Liegerad zu fahren. Auch die Abgase, in Frankreich gibt es ja viele Autofahrer mit Diesel und so weiter. Hat sich da etwas gebessert oder würden Sie sagen, auf dem Liegerad ist das ein größeres Problem als mit dem normalen Trekking- oder Sportrad? Ja, das wäre meine Frage. Danke.
Puh, also da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, weil ich noch nie Liegerad selbst gefahren bin. Also ich würde sagen, dass es einige Straßen gibt, wo es etwas unbequem ist zu fahren, selbst auf dem Sportrad. Ich weiß nicht, wie es sich dann auf dem Liegerad anfühlt, wie gesagt. Ich würde aber sagen, wenn Sie dann eben im Baskenland etwa unterwegs sind, also es war ja von Santiago de Compostela die Rede, und da muss man dann ja übers französische Baskenland fahren. Da würde ich meinen, dass da eigentlich die Straßen in einem sehr guten Zustand vergleichbar zum Rest des Landes tatsächlich sind. Und dass man da aber eben dann, dadurch, dass der Körperschwerpunkt etwas geringer ist, wahrscheinlich auf dem Liegerad eher zu kämpfen hat, dass die Berge da eben sehr, sehr steil sind. Außer wenn sie eben sich die ganze Zeit an der Küste halten, da haben sie dann eben vielleicht ein bisschen mehr Glück.
Also da haben Sie ja vorhin schon darauf hingewiesen, gibt diesen schönen Küstenradweg, den man vielleicht dann auch mit dem Liegerad ein klein bisschen besser machen kann, als kreuz und quer durch Frankreich zu fahren, eben auch auf den schwierigen Straßen, die es natürlich auch gibt. Martin Rees wollte noch wissen, wie Sie mit einem extra Navi unterwegs sind, wenn Sie jetzt nicht gerade diese Tour gefahren sind, sondern generell dieses Fahren mit Navigationsgerät, oder sind Sie auch jemand, der die Route nach Gusto modifiziert?
Ich habe schon mein Navigationsgerät, einen Radcomputer vorne befestigt, an den ich mich eigentlich meistens halte. Nur gibt es eben Apps, die dann die Strecken berechnen, und das sind dann oft, also manchmal Strecken, die es dann gar nicht gibt, noch nicht gibt, oder die dann zum Beispiel in Einbahnstraßen oder auf große Schnellstraßen führen, und dann müssen sie natürlich irgendwie modifizieren, wie Sie es gerade gesagt haben. Aber meistens halte ich mich eigentlich an die Streckenanweisungen meines Navigationsgeräts.
Das heißt, Sie stehen auch manchmal irgendwo vor einer Klippe, weil das Navi gesagt hat, da geht's weiter, aber es ging nicht weiter?
So ungefähr können Sie sich das vorstellen, ja. Also oder dann halt eben vor einem Feldweg, das ist dann auf dem Rennrad nicht ganz so angenehm. Oder dann gibt es auch mal die Situation, dass Sie auf ein Privatgrundstück fahren sollen. Da brauchen Sie dann nachsichtige Bewohner. Also es gibt alles Mögliche.
Kann man auch Kontakte knüpfen.
Genau, ja. Oder auch, was mir auch mal passiert ist, eine angebliche Brücke, und dann waren das eben mehrere Steine, die einfach über einen Fluss geführt haben. Also das Navigationsgerät bietet allerlei Überraschungen.
Sie waren unterwegs natürlich auch mit Übernachtung und haben immer mal wieder auch Menschen getroffen, die Sie schon von vorher kannten, die Sie immer mal wieder besuchen. Sie sind ja seit vielen Jahren dann auch immer wieder in Frankreich unterwegs gewesen. Schauen wir doch mal vielleicht auf eine Situation in der Auvergne, da bei einem, glaube ich, Ehepaar, wo Sie übernachtet haben, auf einem Hof. Ich glaube, das war so ungefähr das Umfeld. Berichtigen Sie mich, wenn es nicht ganz stimmt. Wie gestaltet sich dieses Leben dort für die Menschen, wenn man dort lebt und arbeitet, gerade Auvergne, doch eher, ich sag mal, dünn besiedelt. Da gibt es 1200 Käsesorten in Frankreich und viele davon finden sich in der Auvergne und auch viel mehr Kühe und andere Tiere. Also dieses isolierte France Profonde, irgendwo zu wohnen, wie gestaltet sich das für die Menschen und worüber reden die dann mit ihnen?
Also das Ehepaar, das kannte ich tatsächlich davor nicht, sondern habe ich über einen Reiseveranstalter beziehungsweise einen Hotelübernachtungsdienst sozusagen gefunden. Aber das war tatsächlich sehr spannend, weil die Frau kam aus Cannes oder zumindest aus der Provence, weiß ich noch. Und der Mann war ein Manager, meine ich. Und die haben sich dann eben für den Ruhestand, also der Mann kam ursprünglich aus der Gegend und hat, glaube ich, auch das Haus geerbt. Und für den Ruhestand haben sie sich dann dort, haben sie dort gesiedelt. Und dann haben sie sich halt gedacht, wir holen uns auch immer wieder Leute rein, die übernachten und mit denen wir dann am Morgen oder am Abend auch mal so sprechen können über ihre Erfahrungen. Und was die berichtet haben, ist, dass sie vor allem die Ruhe eigentlich genießen. Wie sie es gesagt haben, die Auvergne ist sehr dünn besiedelt. Es gibt in Frankreich, meine ich, 4 Departements, in denen es mehr Kühe als Menschen gibt. Und 3 davon liegen in der Auvergne und das 4. grenzt direkt an. Und das sind dann eben Menschen, die dann zum Beispiel zur Jagd gehen oder die eben viel mit dem Mountainbike dort unterwegs sind. Und die dann eben zum Beispiel auch zum Theater nach Vichy 100 Kilometer fahren an einem Tag und wieder zurück, um sich dort dann eine Aufführung anzusehen. Aber ich würde dann sagen, die dann eben auch einfach sind und nicht despektierlich einfach gemeint, sondern die eben sehr unkompliziert sind und sich dann eben so auf alles einlassen und für die es eben nicht besonders wichtig ist, dass da ständig Action ist, sondern dass sie auch ihren Rückzugsort einfach haben. Und die haben dann eben mit Paris und mit den politischen Debatten, dem ständigen Feuerwerk des politischen Theaters in Paris, haben sie überhaupt gar nichts eigentlich zu tun.
Und doch ist es Thema, gehen wir nochmal zurück nach Toulouse und Umgebung, wo Bauernproteste ganz massiv stattgefunden haben oder auch initiiert wurden. Sie haben auch mit jemand gesprochen, der da stellvertretend für steht. Also dieses ländliche Frankreich und gerade auch die Bauern und die Landwirtschaft, die massiv unter Druck sind, ihre Stimme ist doch hörbar, vor allem in den letzten Jahren gewesen. Wir erinnern uns auch immer wieder an die Proteste, nicht zuletzt auch hier bei uns in Lothringen natürlich wahrnehmbar, wenn die Autobahn mal wieder blockiert war. Also dieses ländliche Frankreich ist auch am Kämpfen.
Ja, es weiß seine Stimme zu erheben. Und die Landwirtschaft ist da tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Beispiel dafür, weil nicht einmal 1% der Bevölkerung in Frankreich sind noch Landwirte. Aber jeder 7. von ihnen ist Bürgermeister einer Gemeinde. Und das zeigt eben auch so den politischen Einfluss, den die Landwirte immer noch haben. Entschuldigung. Ich habe da eben den Jérôme Bayle gesprochen. Das war der Initiator damals der großen Proteste. Der hat mir eben auch so als Kernsatz mitgegeben: Ich habe überhaupt kein Problem, wie ihr euer Leben lebt, aber ich möchte mir von niemandem aus dem 15. Bezirk in Paris vorschreiben lassen, wie ich zu leben habe. Und das brachte für mich eigentlich so diesen Zwiespalt der Französinnen und Franzosen auf dem Land und der hohen Politik in Anführungsstrichen in Paris so total auf den Punkt, dieser Satz. Dass man eben sich eigentlich danach sehnt, dass man wieder Vertreterinnen und Vertreter hat, die einem so auf Augenhöhe begegnen.
Und damit sind wir bei der Politik, egal wo Sie unterwegs waren, es taucht immer mal wieder auch in Ihrem Buch auf und natürlich auch in den Gesprächen, die Sie da führen und Überlegungen, die Sie haben. Der Front National, Rassemblement National nun genannt, Sie haben es vorhin schon selbst gesagt, manche warten darauf, was wohl passieren würde, wenn er an die Macht käme. Das ist ein ganz großes Thema, auch in Frankreich in Ihrem Buch immer wieder zu finden. Warum ist dieses Thema so dominant?
Warum ist das so dominant? Ich würde sagen, es ist vor allem europäisch dominant, weil ja so ein bisschen alle wie das Kaninchen auf die Schlange schauen, wann eines der großen Länder, also mit Italien ist es eigentlich schon der Fall, aber wann eines der ganz großen Länder fällt an die Rechtsextremen und Rechtspopulisten. Und Marine Le Pen und also vor allem ihr Vater war ja ein Schreckgespenst, mit dem ich leider den Vornamen teilen muss, Jean-Marie Le Pen. Aber Marine Le Pen war ja auch so ein bisschen der Diable, der Teufel für viele Jahre und Jahrzehnte. Und inzwischen ist sie aber eigentlich nur noch eine Politikerin unter vielen und sogar eine sehr, sehr beliebte Politikerin. Es gab sogar eine Umfrage Ende des Jahres, wer ist die Frau des Jahres? Und noch vor Gisèle Pelicot landete tatsächlich Marine Le Pen. Ich glaube, das war so ein illustriertes Magazin und ich weiß nicht, wie valide diese Umfrage war, aber nur um den Stellenwert dieser Frau zu erklären. Und in den vergangenen Jahren hat sie eben immer mehr aufgeholt und ich würde sagen, die Chance, dass sie jetzt 2027 tatsächlich in den Präsidentenpalast einzieht, die wäre relativ hoch, wenn sie denn antreten darf. Gerade ist sie eigentlich nicht zugelassen. Es gibt ja noch ein weiteres Verfahren, das da ansteht wegen ihrer Nichtwählbarkeit. Da würde ich eben sagen, dass das vor allem europäische Brisanz hat, wenn der Atomwaffenstaat in Europa, mit dem man ja auch über Nuklearschutzschirm und über weitere Aufrüstung spricht und wie man der Bedrohung Russlands etc. begegnet, wenn der tatsächlich an eine Partei viele, die sehr viele Verbindungen zu Putin Russland hat.
Es ist natürlich auch in Frankreich erstaunlich, Sie schreiben auch darüber, dass der Erfolg des Rassemblement National und auch des linken Bündnisses, die in Radikalitätskategorien gar nicht so viel hinterherhinken, in Extremen vor allen Dingen nicht, dass sie sowohl in ärmeren als auch in reicheren Regionen durchaus erfolgreich sind. Was machen die in dem Sinne, in Anführungszeichen, richtig?
Ja, das sind zwei verschiedene Strategien. Also die linksextreme oder linkspopulistische La France Insoumise, die ja von Jean-Luc Mélenchon angeführt wird, das ist, also die nimmt sich insofern mit dem Rassemblement National nicht viel, als dass beide Bewegungen oder Parteien sehr, sehr hierarchisch organisiert sind. Also es gibt sozusagen immer einen Obermufti und der Rest folgt nach. Und das sind auch beides Personen, die seit Ewigkeiten schon da sind, Mélenchon und Le Pen. Aber die France Insoumise versucht sozusagen die muslimische Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die bisher vor allem der Wahlurne fernbleiben, zu mobilisieren und dann eben vor allem in den Banlieues mehr und mehr Stimmen zu ergattern, während der Rassemblement National inzwischen sich fast schon als Volkspartei etabliert hat, der durch alle Milieus eigentlich in allen Milieus an erster Stelle steht. Also sei es bei den Landwirten inzwischen, die jahrzehntelang dem Front National entgegenstanden, sei es bei den jungen Menschen oder bei den Führungskräften. Es gibt nur eine einzige Wählergruppe, wo der Rassemblement National noch ein bisschen hinten dran ist, aber auch noch also schon aufholt. Das sind die Rentnerinnen und Rentner. Das ist noch Macron-Terrain. Aber ansonsten hat der Rassemblement National eigentlich jede Wählergruppe für sich schon gewinnen können. Was ihn stark macht, ist eben diese Dediabolisierung oder Normalisierung, dass man sich als eine Partei gibt, die ja gar nicht mehr so radikal ist, die sich gezähmt hat. Was zwar nach außen hin so wirken mag, aber wenn man sich das Programm dieser Partei anschaut, eigentlich nicht so der Fall ist, weil sie immer noch für die Préférence nationale eintritt, also dass so sozusagen Französinnen und Franzosen, die das von Geburt an auch sind, dass die bevorzugt werden, etwa auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist etwas, was man sich immer wieder vor Augen führen muss.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an den Autor Jean-Marie Magro. Ratatouille, seine Tour de France, ist heute Thema. Eine weitere Frage.
Ja, guten Tag. Meine Frage an den Autor lautet, was sind im Moment in Frankreich die großen Reizthemen? Welches Thema sollte man besser nicht ansprechen? Und spürt man in Frankreich auch diese politische Lagerbildung, die in den USA so extrem ausgeprägt ist, aber sich bei uns auch ausprägt?
Also gleich zwei Fragen in einer. Fangen wir doch mal mit dem wichtigsten Reizthema an. Worüber hat der radelnde deutsche Reporter nicht gesprochen? Oder was war schwierig anzusprechen?
Es gibt eigentlich kein Thema, wo ich sagen würde, dass Sie, wenn Sie den Menschen mit Respekt und Augenhöhe begegnen, es nicht ansprechen können. Also ich habe auch viel über Migration gesprochen und über den Verfall kommunaler Infrastruktur. Also es gibt kein Thema, das irgendwie ein Tabu wäre. Das würde ich so nicht sagen.
Also ein Thema, um da gerade mal noch reinzugrätschen, ist beispielsweise die Sicht auf, wie engagieren wir uns in Sachen Ukraine. Da gibt es einen deutlichen Unterschied, was auch die militärische Dimension angeht, zwischen Deutschland und Frankreich. Das thematisieren Sie ja auch in Ihrem Buch.
Ja, wobei man da sagen muss, das ist auch ein Thema, was wo es sehr unterschiedliche Sichtweisen in dem Sinne gibt, als dass die Franzosen sagen oder lange gesagt haben, die Deutschen würden es zu wenig tun und die wirklich entscheidenden, kriegsentscheidenden Waffen, wie zum Beispiel den Taurus, nicht liefern wollen, während die Deutschen dann eben auf der anderen Seite gesagt haben, aber ihr liefert insgesamt ja viel weniger. Das ist so ein sehr interessantes Thema zwischen Deutschen und Franzosen gewesen, wo ich eigentlich nicht so richtig verstanden habe, dass die beiden sich dann nicht auf einen gemeinsamen Nenner, zumindest der Diskussion, einigen können. Aber ähnlich ist das zum Beispiel bei der Atomkraft. Das ist insofern ein Tabuthema für Deutsche, weil die Franzosen einfach nicht verstehen können, wo wir Deutschen daherkommen, dass wir uns da immer haben mit unseren erneuerbaren Energien und so viel Angst davor hätten, was mit einer Atomkraftanlage passieren könnte. Also das würde ich als Deutscher am französischen Esstisch nicht unbedingt als erstes ansprechen, sagen wir es mal so. Aber es gibt kein Thema, wo ich jetzt sagen würde, dass das so entzweiend wäre, dass man nicht darüber sprechen könnte. Aber es gibt unterschiedliche Diskussionskulturen, auch zwischen Nord und Süd. Also wenn ich in der Provence bin und über Migration spreche, da wird ein ganz anderes Vokabular verwendet und eben ganz anders auf dieses Thema geblickt. Und da fallen dann eben auch öfter mal Wörter, die nicht unter die Political Correctness mehr fallen würden, die ich jetzt an der Stelle auch nicht zitieren möchte. Aber da gab es eben Diskussionen am Esstisch mit meinen Großeltern auch und auch mit anderen Verwandten und Freunden, die schmerzhaft waren und wo ich lange gebraucht habe, um den richtigen Umgang damit zu finden.
Wir haben noch jede Menge Fragen an unseren Autor Jean-Marie Magro hier bei SR Kultur. Fragen an den Autor. Apropos Schmerzen, gerade reingekommen, eine Frage, die gestellt wird, warum muss es schmerzen? Und zwar Harald Heinz stellt diese Frage, ist das beim Radfahren das, was auch Ihnen irgendwie weiterhilft, dass es schmerzt? Muss es schmerzen oder muss es gar nicht, wenn man Rad fährt?
Also mich hat es sehr geschmerzt. ich möchte so kurz antworten. Ich habe einmal ein Interview geführt mit einem französischen Radprofi, Guillaume Martin, der studierter Philosoph ist, ein sehr interessanter junger Mann. Und der gesagt hat, einen Berg hochzufahren, das ist wie mit Nietzsches ewiger Wiederkehr. Währenddessen fragen sie sich die ganze Zeit, was mache ich hier eigentlich? Es tut alles nur weh. Und wenn sie dann oben angekommen sind, sind, sagen sie sich, ich möchte das Gleiche gleich wieder machen. So, also ist genau, der Schmerz ist da und währenddessen fragt man sich, warum. Und dann, wenn es aber getan ist, dann möchten sie die Sache eigentlich nie wieder loslassen.
Natürlich auch die Frage, die beim Hörer mit dabei ist, das Ganze mit E-Bike zu machen. Also mit Unterstützung, so dass es eben nicht schmerzt. Was halten Sie davon?
Also ich möchte das so lange vermeiden, wie es geht. Ich hab da meinen Stolz, aber ich bin auch erst 33 und meine Mutter ist eine sehr, sehr fitte Frau und doppelt so alt wie ich. Merke ich, dass es schon für eine große Erleichterung sorgt und dass man da immer noch viel Spaß am Radfahren haben kann.
Also Schmerz, um einfach auch fitter zu bleiben. Das ist vielleicht die zusammengefasste Antwort. Die nächste Frage.
Also ich hätte nur folgende Frage. Wie war der größte Höhenunterschied?
Der größte Höhenunterschied? Der höchste Berg, den wir bewältigt haben, war der Col de Cayol. Ein sehr, sehr schöner Berg im Mercantour-Nationalpark. Der war auf 2300 Metern. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, wie hoch wir dann im Tal waren. Wahrscheinlich um die 1000 Meter.
Ja gut, das ungeübt ist natürlich auch schon ein Riesenberg. Also, ja. 1000 Meter Höhenunterschied auf einer Etappe, das muss man ganz klar sagen. Das sollte man vorher schon mal ein klein bisschen geübt haben. Und das fragen auch viele Hörer, unter anderem in Richtung medizinischen Checks. Sie haben es schon mal angesprochen, sich vorher nochmal checken zu lassen. Würden Sie das trotzdem empfehlen, auch wenn man geübt ist? Ich meine, Sie haben es nachher gemacht, haben Sie vorhin schon gesagt. Ja. Aber ist es nicht doch irgendwo eine Sicherheitsvariante, dass man da nicht bei den 25% Steigung wirklich schlapp macht, wenn man irgendwas übersehen hat?
Ja, also natürlich ist es sehr sinnvoll und klug, sowas eigentlich zu machen. Und ich würde es im Nachhinein wahrscheinlich auch nochmal machen. Auf jeden Fall würde ich eben die Untersuchung danach empfehlen, ob es da nicht irgendwelche Herzrhythmusstörungen oder etwas in der Art gibt.
Eine Frage, die wir bekommen haben von Georg Kallert. Vielen Dank dafür. Er meint, Herr Makro, Sie hatten sicherlich auch einige mentale Tiefpunkte. Womit haben Sie Ihren inneren Schweinehund bestochen?
Eigentlich immer damit, dass ich ja ins Ziel kommen muss, um dieses Buch zu schreiben. Also das, ich hatte eigentlich mehr mentale Tiefpunkte beim Schreiben als beim Fahren, muss ich sagen. Weil beim Fahren, da konnte ich mir immer vor Augen führen, wie viele Kilometer sind es noch? Wie lange ist es noch bis zum Gipfel des Berges und kann ich den schon sehen? Während beim Schreiben man den Gipfel nicht sehen kann. Das ist eigentlich etwas, was mich dann mental wesentlich mehr angestrengt hat. Und was mein absoluter mentaler Tiefpunkt tatsächlich war, als ich das Manuskript abgegeben habe, weil dann auf einmal eine totale Leere eingetreten ist. Also davor ist der Tag die ganze Zeit strukturiert, man hat dieses Ziel und auf einmal ist es weg. Und da musste ich erst wieder eine Motivation finden, was ich jetzt mit meinem Tag anfangen soll.
Sie haben schon erwähnt, Ihr Vater Franzose, und Sie haben natürlich schon viel Zeit auch als junger Mensch in Frankreich immer mal wieder verbracht. Sie sind auch zu diesen südfranzösischen Orten zum Teil gefahren. Und Sie vergleichen natürlich Ihre Erfahrung von damals mit der jetzt bei dieser Radtour. Was hat sich da für Sie so grundlegend verändert, dass Sie sagen würden, vielleicht sagen würden, ich habe es kaum wiedererkannt?
Ja, es gibt natürlich so einige Punkte wie das Fußballstadion, das dann auf einmal so eine Containerlandschaft für die Schülerinnen und Schüler geworden ist, weil da das Schulgebäude saniert wurde, oder der Fahrradladen, in dem ich eben meinen Bianchi mit meiner Mutter zusammen gekauft habe, dass es den nicht mehr gibt, sondern dass dort jetzt einen Kreisverkehr mit einem Intermarché gibt. Also das sind so kleinere Punkte, aber es sind vor allem die Menschen, die einen Ort und die Heimat für mich ausmachen. Meine beiden Großeltern sind eben leider verstorben, eben auch ein Gendarme, mit dem wir viele gemeinsame Sommer verbracht haben. Der ist plötzlich und unerwartet nach einer Joggingrunde ist er zusammengebrochen und das ist eigentlich eher das Schmerzhafte. Oder der Eisladen meiner Tante und meines Onkels, der immer so ein Einkehrpunkt war, den haben die beiden verkauft und sind in Rente gegangen. Also das sind eben so Punkte, die mir dann eben so persönlich aufgefallen sind.
Jetzt waren Sie natürlich unten im Bereich Marseille unterwegs, um diese Stadt mal zu nehmen als Beispiel, die ganz massiv mit Kriminalität zu kämpfen hat und ja eigentlich zu meiden ist, sagen schon ganz viele, auch aus touristischen Gesichtspunkten. Ist das auch so ein Punkt, wo Sie sagen, da tut sich Frankreich schwer, gerade in diesem Bereich, was auch Besucherinnen und Besucher beachten sollten, wenn sie dorthin reisen?
Nein, also ich würde sagen, dass man jetzt auch nicht sich fürchten sollte, nach Marseille zu fahren. Also es gibt so manche Viertel, wo ich empfehlen würde, nicht hinzufahren, wo es auch sogenannte Checkpoints gibt und man dann auch von einem 14-, 15-, 16-Jährigen darum gebeten wird, mal seinen Ausweis zu zeigen, wo sich auch der Staat zurückgezogen hat. Das sind Punkte, die auffällig sind. Aber wenn Sie in den Touristengegenden Marseilles unterwegs sind, wenn Sie die großen Kulturattraktionen sich anschauen wollen, dann haben Sie da eigentlich keine Probleme. Aber ja, Frankreich hat eben ein Problem, oder speziell Marseille, aber es geleitet immer weiter ins Land hinein mit Drogenkriminalität, auch mit Waffenkriminalität, wo man nicht weiß, woher die Waffen eigentlich kommen und dass es eben schon kleine Orte, kleine Village gibt, wo es auch junge Männer gibt, die mit Kalaschnikows tatsächlich unterwegs sind. Das ist ein Problem, das es bisher nicht in den Griff bekommen hat, aber wo es Gesetzesinitiativen jetzt in den vergangenen Monaten gab, mit einem Spezialgerichtshof für Drogenkriminelle etc. Und da müssen wir jetzt mal schauen, was für Resultate das geben wird.
Eine weitere Frage.
Savoir vivre steht für Frankreich auch in unseren Köpfen. Was fand der Autor davon vor?
Also savoir vivre.
Ah.
Was haben Sie da vorgefunden bei Ihrer Tour? So wie ich lesen konnte, doch vor allen Dingen auch zu essen und zu trinken und Gastfreundschaft.
Zu essen und zu trinken, ja, also eben die Gastfreundschaft, ja. Also es gab wunderschöne Abende mit einem NATO-Oberst im Beaujolais, wo wir dann gemeinsam auch noch eine Flasche Armagnac geöffnet haben. Oder eben bei meinen Freunden Daniel und Redo in Hochsavoyen bei Rumilly, von denen ich vorhin kurz erzählt habe, wo es dann eben schöne Creusets gab, also diese kleinen viereckigen Nudeln mit lauter Savoyer Käsespezialitäten und Speck angereichert. Das war großartig. Aber eben dann auch, also bei den beiden speziell, so diese Liebe zum Wortspiel, die sich ganz schwer ins Deutsche übersetzen lässt. Also Wortspiele sind, ich habe es versucht, aber es haut eigentlich nicht so richtig hin. Vor allem auch der Humor, Parodien zum Beispiel, also Parodien im Fernsehen und im Radio sind eine französische Königsdisziplin, die es auch bei uns in Deutschland vereinzelt gibt, aber in Frankreich ist das wirklich, gibt es davon wesentlich mehr. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich vor allem mit Frankreich verbinde und mit dem Savoir-Vivre und im Süden, in der Provence, bei uns dann vielleicht eben noch die Sieste, also der Mittagsschlaf.
Sind das nicht Klischees? Oder wissen die Französinnen und Franzosen wirklich immer noch Savoir-Vivre, also wie man lebt und dass man das große politische und die großen Krisen dieser Welt vielleicht dann nicht so ernst nehmen sollte, oder? Anders angeht. Ist das immer noch so?
Ja, Sie haben schon recht. Ich würde sagen, dass es auch schon so ein Klischee gibt. Auf der anderen Seite gibt es eben so französische Eigenarten. Also man kann ja nicht wegdiskutieren, dass die Franzosen bekannt sind für den Streik. zum Beispiel. Und dass die Franzosen für wesentlich weniger auf die Straße gehen, als wir das in Deutschland tun. Und da stellt sich dann natürlich eben die Frage, was ist jetzt richtig, dass Millionen Menschen in den Streik treten, weil die Rente mit 64 droht, oder wie wir das in Deutschland machen. Also ich würde eben einfach sagen, es gibt Unterschiede. Wir haben zwei verschiedene Kulturen und in Frankreich, wie auch in Deutschland, eigentlich noch einmal unterschiedliche regionale Kulturen. Und das ist, finde ich, eigentlich ein toller Reichtum, aus dem wir schöpfen können. Aber ja, Sie haben recht, savoir vivre. Da stellen sich jetzt eben vielleicht Leute etwas Romantischeres heute vor, als es das dann wirklich ist.
Abschluss Ihrer Tour war Mont Ventoux. Mhm. Der Name ist natürlich bekannt. Die ganz besondere Etappe, auch bei der Tour de France in diesem Jahr war sie mit dabei. Was kommt jetzt danach für Sie? Weil jetzt sind Sie da hochgefahren, ist erledigt. Ist demnächst auch eine Frage, die hier mehrfach gestellt wurde, die Tour d'Allemagne dran?
Ja, da sind also sind die Hörerinnen und Hörer auch nicht die Ersten, die das fragen. Es böte sich natürlich an. Es ist so, dass ich jetzt in den kommenden Jahren eingeplant bin als ARD-Korrespondent für Brüssel. Da wird es ein bisschen schwer, eine Tour d'Allemagne zu machen. Aber wer weiß, was nach dieser Korrespondentenzeit kommt. Mich hat es jedenfalls nicht abgeschreckt, so lange durch ein Land durchzufahren.
Dann danken wir ganz herzlich Jean-Marie Macro. Mit Ratatouille waren wir heute unterwegs. Seine Tour de France zu Burgund, Baguette und Banlieue im DTV-Verlag erschienen. 318 Seiten für 15 Euro. Ihnen weiterhin gute Fahrt. Und wenn Sie in Belgien jetzt stationiert sind, das ist nur ein Katzensprung für einen Rennradfahrer bis ins Saarland. Und da gibt's auch Hügel, kann ich Ihnen sagen.
Ja, sehr gerne. Ich nehme die Einladung auf jeden Fall an.
Und Savoir Vivre gibt's auch noch dazu.
Super.
Natürlich mit Doppel-A. Ihnen vielen Dank, Herr Macro. Alles Gute. Tschüss.
Vielen Dank. Wiederhören.
Ein Buch heute geht an Wolfgang von Nathusius, eins an Brigitte Ziegler und noch eins an Jan Obersteller. Ihnen viel Spaß damit und allen anderen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Fragen stellen und mit dem Anregenden dabei sein. Hier bei SR Kultur Fragen an den Autor. Die Sendung finden Sie natürlich nochmal in der ARD Audiothek in der Folge. Und nächsten Sonntag haben wir eine Folge, da geht es um Zusammenkommen. Es geht um besseren Sex im wahrsten Sinne des Wortes mit Heike Kleen. Eine Sendung, die wir voraufgezeichnet haben. Sie ist absolut hörenswert. Nächsten Sonntag hier auf SR Kultur, 9:04. Alle Infos auf srkultur.de. Und jetzt sagt Tschüss, Jochen Marmitt. Schönen Sonntag.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp passend zum Thema Frankreich heute. Rendez-vous Chanson bietet alles rund um das klassische und das aktuelle französische Chanson, kurzweilig vorgestellt, auch für ein nicht frankophones Publikum. Mehr als 100.000 französischsprachige Titel findet man im Archiv des Saarländischen Rundfunks. Nirgends in der ARD gibt es so viel frankophone Musik in allen Programmen. Grenzlage verpflichtet. Nur hier gibt es wöchentlich 90 Minuten mit Interviews, Infos und Textmusik aus Frankreich, Quebec, Belgien, der Schweiz und Afrika zum Thema. Dazu den geballten Sachverstand des SR auf diesem Gebiet. Den Podcast Rendez-vous Chanson findet ihr in der ARD Audiothek.